Grüne Stunde mit Jonathan Grün.
Moin Moin und herzlich willkommen, Jens.
Hi, Servus, grüß dich.
Was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück?
Ich hatte heute Morgen ganz unglamourös tatsächlich Restepizza von gestern, weil ich momentan gerade an dem perfekten Pizzarezept experimentiere. Wenn ich schon nichts mit Terpenen gerade mache, dann ist es mal Pizza zur Abwechslung. Und da war von gestern noch eine über.
Hast du eine Lieblingspizza? Also wenn du oder was versuchst du zu perfektionieren? Den Teig oder generell die Zubereitung?
Ah, tatsächlich den Teig. Also es geht darum, eine perfekte neapolitanische Pizza hinzubekommen. Nach dem Originalrezept der Associazione Pizza Italiano, keine Ahnung, wie das Ding genau heißt, aus Neapel eben.
Abi. Okay.
Und das Rezept hat es in sich, sage ich mal.
Also benutzt du dann auch ein bestimmtes Mehl und solche Sachen?
Es ist ein bestimmtes Mehl, es ist Tipo 00 eben, Tipo 00 ist vermutlich auf Italienisch.
Ja.
Keine Ahnung, so gut ist mein Italienisch dann doch nicht.
Ja.
Sogar ein spezielles Wasser, also ich habe extra stilles italienisches Wasser gekauft, damit der Härtegrad stimmt.
Okay.
Weil es hier in Bayern einfach brutal hartes Wasser nur gibt.
Ja.
Und pH-Wert und Härtegrad vom Wasser sind halt mitentscheidend.
Okay, okay.
Und es muss auch zumindest laut dem Originalrezept auch Biohefe sein. Okay. Es darf ein ganz bestimmter Anteil von Tipo Zero, also einfach null Mehl, mit benutzt werden.
Ja.
Und also ja, es ist eine Wissenschaft, sagen wir es mal so.
Okay, und wenn du dann den perfekten Teig hinbekommen hast, wie geht es dann weiter mit dem, was oben drauf kommt, mit dem Belag?
Also wir hatten gestern tatsächlich eine Pizza mit Taleggio und Birne.
Mhm.
Was eher ungewöhnlich ist, die hatte ich am Comer See, beziehungsweise meine Frau am Comer See mal lieb gewonnen. In so einer kleinen Pizzeria, wo La Mama noch persönlich gekocht hat. Und da war das eins der Rezepte, was der Kellner verkauft hatte mit, ja, das ist der Käse. Seht ihr den Berg da drüben von den Ziegen, die da grasen? War natürlich ein super Verkaufsargument.
Auf jeden Fall.
Glaubst ihm nicht. Das hat zumindest funktioniert. Und die andere war mit Fenchel, Salami, Kirschtomaten und Büffelmozzarella. Genau. Und da war heute Morgen war noch eine Margarita übrig, die ich einfach nur mit Büffelmozzarella eben belegt hatte, um flexibel zu bleiben.
Das klingt richtig, richtig gut und richtig, richtig lecker. Ziemlich genau so wie damals auch, 2018, als wir uns das erste Mal gesehen haben.
Jo.
Da warst du noch in Wien, beziehungsweise du hattest ein Restaurant in Wien, das Gras Grün. Ich habe nochmal nachgeguckt, das ist unfassbar lange her jetzt in Erinnerung, aber es war Mai 2018 und es wäre, ich habe in meinen Notizen nochmal ein bisschen geblättert, es wäre ursprünglich die dritte Folge der Grünen Stunde schon gewesen, die hätte rauskommen sollen. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle vielleicht mal kurz 5 oder 10 Sekunden was einblende von dieser Folge, damit man kurz einen Höreindruck bekommt. Es war nämlich leider Gottes so, dass wir, beziehungsweise dass ich nicht darauf geachtet hatte, wie dann so die Umgebungsgeräusche sind. Wir saßen, glaube ich, in der Nähe von der Donau und hatten einen sehr stark durch den Wind raschelnden Baum im Hintergrund. Und dieses Rauschen von den Baumblättern, das hat sich dann so ein bisschen über unsere Stimmen gelagert und deswegen haben wir dann gesagt, nee, die Folge bringen wir mal nicht raus. Und jetzt, etwas mehr als 3 Jahre später, sitzen wir wieder zusammen, können das so ein bisschen nachholen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr. Und das Grasgrün ist auch, glaube ich, ein ganz guter Einstieg dann da für die Zeit. Erzähl vielleicht mal ein bisschen, was so das Konzept und die Idee damals dahinter war.
Jo, ja, Grasgrün passt ja eigentlich auch ganz gut zum Namen deines Podcasts mit der Grünen Stunde. Auch da war, wie beim Podcast auch, eigentlich eins der Hauptthemen eben Cannabis. In dem Fall Cannabis zum Essen, also rein auf Nutzhanfbasis logischerweise in Europa. Was auch mit ausschlaggebend war für die Standortwahl damals, eben auch Cannabis unverarbeitet nutzen zu können, eben nach Österreich zu gehen.
Mhm.
Weil in Deutschland, speziell hier in München, wo ich damals ja auch gelebt hatte, das einfach innerhalb von 2 Tagen zugesperrt worden wäre, vermutlich. Das Grundkonzept war ja, eine Hanfsalatbar zu machen.
Mhm.
Mhm. Ich muss jetzt gerade lachen, weil ich das letztens schon mal jemandem erklärt hatte und der zuerst Hamsterradbar verstanden hat. Und sagte, was ist denn eine Hamsterradbar? Nein, es ging um Hanfsalat. Genauso absurd für viele Ohren.
Aber stimmt, ja, ja, stimmt.
Im Endeffekt eben Salate, ja, mit Hanfzutaten wie Hanfnüssen, Dressings aus Hanfölen und so weiter.
Mhm. Hanfblätter.
Hanfblätter eben, was dann letztlich der Killing Point für Deutschland war, weil das eben die unverarbeiteten Hanfbestandteile waren,
ja,
die wir halt an Endkunden abgegeben haben, im Prinzip zu essen. Ja. Das wäre halt in Deutschland einfach absoluter Ausschlussgrund gewesen.
Ja.
Dementsprechend in Österreich nicht. Da ist die Gesetzlage, was das angeht, ja doch ein bisschen relaxter, muss man sagen. Und ja, dann sind wir eben darüber nach, und da war Wien einfach natürlich das Naheliegendste. Das ist halt die einzige Metropole, würde ich fast sagen. Entschuldigung, Graz. Entschuldigung, Salzburg. Aber im Endeffekt ist es halt die einzige Millionenstadt, dann nennen wir es doch so, in Österreich. Und wenn halt für sowas, denke ich, auch für ein innovatives Konzept einfach der Place to be. Mhm. Ja, da, das haben wir eben nach einer sehr, sehr langen Umbauphase tatsächlich. Wir hatten den Laden, boah, jetzt muss ich ganz kurz die Zahlen klarkriegen. Warte mal, als wir uns damals zusammengesetzt hatten, waren wir 2 Monate offen, genau. Mhm. Das heißt, es muss 2017 gewesen sein, als ich den Laden gefunden hatte im Hochsommer. Mhm. Eigentlich so 2-3 Monate, nachdem wir nach Wien gezogen waren eben. Das Konzept stand, die Finanzierung stand damals. Es war eigentlich nur eine Frage, einen Laden in einer Lage zu finden, die auch Sinn macht. Mhm. Wir hatten tierisches Glück, haben im 7. Bezirk in Wien, was so das absolute, ja, hipste Viertel überhaupt einfach ist, yeah, von Wien, einen kleinen Laden gefunden, der auch noch dazu bezahlbar war. Der kleine Haken war ein Riesenumbau, also wirklich eine Komplettentkernung und Sanierung,
yeah,
der sich dann auch sehr, sehr lang gezogen hat. Wir hatten sinnigerweise auch noch dazu einen der kältesten Winter in Wien seit Jahren, nach Aussagen der Anwohner da,
okay,
was dem Estrichtrocknen nicht gerade hilfreich war. Dadurch hat sich alles noch länger gezogen, wie auch immer. Wir haben von September bis, ja, ich glaube, 24. März war die Eröffnung.
Ja. Yeah.
Umgebaut und es war wirklich eine Punktlandung im Prinzip, wobei wir ursprünglich eigentlich eine viel frühere Eröffnung geplant hatten, logischerweise. Yeah. Aber wer sowas schon mal gemacht hat, weiß, wovon ich spreche. Es schiebt sich immer nach hinten. Es hilft ja nichts. Und ja, dementsprechend dann eben eröffnet und das Konzept wurde auch eben auch aufgrund der Lage und ich meine, wir hatten auch einfach ein gutes Thema und es ist natürlich auch total catchy, einfach Hanf so auch zum Essen zu präsentieren,
allein, yeah,
optisch, ja, es ist immer ein Hingucker, wenn da so, yeah, ein Hanfblatt auf einer Bowl liegt,
oh,
du kannst,
yeah,
kannst dich auch sicher noch erinnern an die Optik
des, auf Ganzen, jeden Fall, ich habe das bildlich vor mir noch, ja, ja, als wäre es gestern
und
gewesen.
Ja, und ja, wie gesagt, wurde auch sehr gut angenommen von Anfang an und für mich so der Grundgedanke eigentlich dahinter, dieses Konzept aufzufahren überhaupt und zu beginnen, war einfach, ja, das Thema Hanf zu entstigmatisieren über einen Weg, der halt, ja, wenig anrüchig ist im Endeffekt, der halt eben, ja, sich eben über die kulinarische Ecke und wo Hanf ja auch ganz, ganz viele eben Vorteile bietet, gerade in der Ernährung, also gerade wenn es,
ja,
jetzt um die Fettsäuren geht und so weiter,
ja,
ist einfach eine Waffe. Ja, da halt einfach einen Zugang zu Menschen zu finden und denen halt einfach mal näher zu bringen, dass halt Cannabis nicht unbedingt immer nur die gefährliche Droge sein muss oder auch das hervorragende Medikament. Mhm. Gefährlich übrigens bitte in Anführungsstrichen, mhm, wir wissen alle, wovon ich spreche.
Ja.
Ja, und das war natürlich ein Zugang, den man da gelegt hat, womit man nochmal ganz andere Menschen erreicht als diejenigen, die sich normalerweise mit der Thematik beschäftigen würden.
Ja. Wie war da so das Feedback von Menschen, die, also manchmal merkt man das ja auch, wenn eher, ich sag mal so, Hanf- oder Cannabis-affine Leute hinkommen, die kommen aus einem gewissen Grund dahin, aber ich stelle mir auch vor, dass da Gäste waren, Publikum, die halt noch nie irgendwie einen Hanfblatt aus 10 Zentimetern Entfernung gesehen haben.
Absolut, deswegen haben wir es auch tatsächlich wählbar gemacht für den Kunden, ob er jetzt Hanfblätter drauf haben will oder nicht, falls, mhm, jemand da halt doch Vorbehalte hat. Mhm. Die Frage so, ja, oh, werde ich dann davon high, kam natürlich schon gelegentlich mal, aber tatsächlich weniger oft, als man denken sollte.
Ja.
Also ich glaube, wir haben halt tatsächlich auch generell marketingtechnisch jetzt nicht so schlechte Aufklärung von Anfang an betrieben.
Ja. Um auch zu entstigmatisieren. Beziehung auch mit beizutragen. Eben,
einer unserer Slogans, unsere Bowls machen glücklich, aber nicht high zum Beispiel. Mhm. Und so haben wir halt diesen Twist immer. Und gerade, ich meine, klar, auch das natürlich sehr schöner Marketing-Effekt in Bezug auf Hanf, wenn man eben das High irgendwo sieht, ist erstmal so, ja, da geht es irgendwie um was eben Verbotenes oder wie auch immer. Aber das zieht halt auch die Blicke und schafft Neugier und war für uns natürlich auch ein großer Faktor. Und die Leute haben dann halt auch einfach begriffen, so, okay, das hat einfach wirklich einen Nährwert und Mehrwert, der mich halt weiterbringt, der meinem Körper auch hilft und der eben, wenn wir gerade auf die Omega-3, Omega-6-Fettsäuren zu sprechen kommen, eigentlich einer der wirklich absolut besten Omega-3- und Omega-6-Lieferanten ist, mit dem man sich ernähren kann. Mhm. Also sämtliche tierische Omega-3-Fette haben Omega-6-Fette wiederum haben dann zu wenig Omega-3. Das Verhältnis beim Hanf ist da halt nun mal einfach perfekt, so dass es halt vom Körper auch einfach perfekt umgesetzt werden kann. Und ja, das war natürlich schon auch ein großer Bonus dann bei der Käuferschaft, bei den Kunden einfach.
Ja, gab es da auch neugierige Strafverfolgungsbehörden oder von der Seite irgendwas mal gewesen?
Also so hatten wir eigentlich nie irgendwas in der Problematik. Wir haben es irgendwann sogar so weit getrieben, dass wir im Sommer dann wirklich zwei scharfe Hanfpflanzen draußen vor der Tür stehen hatten, was in Österreich ja möglich ist, solange die nicht blühen.
Oh, okay.
Es gibt ja diese Stecklingsgeschichte eben in Österreich ja schon seit Jahrzehnten mittlerweile. Ich glaube, es sind jetzt fast 20 Jahre, dieses Legales.
Ja.
Falls nicht, bitte ich mich zu korrigieren, aber ich glaube, es müssten fast 20 sein inzwischen. Auf jeden Fall, ja, da kamen dann natürlich gerade im Sommer, wenn die da wirklich schon so in voller Pracht standen, also so 1,5 Meter große, wirklich schön gewachsene große Pflanzen.
Ja, yeah, nur Hanf.
Nee, es war tatsächlich in dem Fall scharfer Hanf.
Okay, okay.
Weil wir haben es mit Nutzhanf mal probiert, aber klar, der spargelt dir dann so und das wird halt einfach keine, ja, repräsentative Pflanze, sag ich mal. Wir haben sie natürlich, wenn sie dann irgendwie langsam in Blüte gegangen ist, gegen andere ausgetauscht und die vorige sowieso entsorgt, weil da draußen, ich meine, das war im Prinzip zwar an der Straße, aber halt doch in der Natur, also ohne Schädlinge ging es da halt eh nicht. Dementsprechend, ja, sorry, tut einem Herzen weh, das zu sagen, aber wir haben sie tatsächlich weggeschmissen, wenn sie in Blüte gegangen sind.
Ja, weil ihr musstet es auch, ne, letzten Endes.
Ja, mussten wir ja so oder so, also ja, würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee, ich habe sie dann halt doch irgendwie wie geraucht. Nee, ging halt eh nicht. Also von dem her, klar. War immer ein Wahnsinns-Hingucker und halt speziell im Hochsommer eben, wenn viele Touristen da waren, kam sehr oft, gerade von deutschen Touristen, die dann vorbeigelaufen sind, natürlich auch immer die Nachfrage, so, ja, das ist ja sicher Nutzhanf, oder? Nee. Ja, dann ist es eine männliche Pflanze. Also wenn jetzt jemand sich zumindest ein bisschen auskennt, dann weiß er ja zumindest, ja, okay, männliche Pflanze wäre jetzt kein THC und wäre vielleicht auch noch möglich in Deutschland, zumindest als Deko-Artikel, wer weiß. Nee, auch kein männlicher Hanf. Ja, dann ist es CBD. Nein. Da ist immer ein so irgendwie, erstmal eine Unterkiefer runtergeklappt.
Ja, glaube ich.
Ja, klar, aber wir wollten dann halt natürlich, es war auch immer schön, um ins Gespräch zu kommen, halt gerade wenn weniger los war am Nachmittag.
Ja.
Also nicht zu Hightime mittags oder so. Klar, hast du keine Zeit für solche Gespräche, aber hat natürlich auch enorm viele Blicke und eben auch Kundenpotenzial gezogen.
Ja. Apropos ziehen oder gezogen, diese Stecklinge, die darf man in Österreich auch als Privatperson kaufen oder ist das dann was?
Ja, darfst du tatsächlich als Privatperson kaufen. Es ist eine sehr paradoxe Gesetzeslage. Du darfst diese Pflanzen besitzen, du darfst sie aber nicht zur Blüte bringen, beziehungsweise du darfst sie theoretisch sogar zur Blüte bringen, aber nur dann, wenn sie nicht zum Suchtmittelgebrauch gedacht sind. Also darfst du sie im Prinzip zum Blühen bringen, darfst sie dann aber nicht ernten und trocknen.
Wow, okay, also das ist so echt lang, eine verrückte...
So lange können die dir eigentlich im Prinzip gesetzlich nichts.
Yeah.
Aber es ist halt, wie gesagt, es ist eine sehr paradoxe Gesetzlage, weil es gibt dieses Stecki-Geschäft, es werden, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Steckis im Jahr, wenn nicht sogar Millionen im Jahr wahrscheinlich mittlerweile verkauft. Ja.
In Österreich nur?
In Österreich, natürlich gehen die teilweise auch ins europäische Ausland und so weiter, aber... Yeah. Eigentlich weiß jeder, was damit passiert. Also, ja.
Okay.
Die Leute stellen die sich nach Hause und schauen sie sich an. Also. nicht, vermutlich.
Ja. Okay. Ja, aber das ist ja, also gerade dieses Nachhaltigkeitskonzept bei Restaurants, ich höre jetzt in letzter Zeit auch immer mehr so Farm to Table, ne, dass man möglichst regional, natürlich bestenfalls auch saisonal, aber einen sehr kurzen Weg zurücklegt von dort, wo die Sachen angebaut werden oder wo sie hergestellt werden, bis zum eigentlichen Restaurant, ne, beispielsweise, wo sie halt irgendwie verarbeitet werden. Und ja, wenn man dann sein eigenes, wie soll man sagen, seine eigene Beilage sozusagen ja in dem eigenen Restaurantladen, was auch immer, halt anbauen kann. Ich meine, nachhaltiger geht es ja gar nicht.
Ja, da hatten wir ja noch einen speziellen eben Grow-Schrank, in dem wir halt dann wirklich den Nutzhanf, der dann aber wiederum zum Essen gedacht war, eben ja gezogen haben selbst.
Ja, völlig legal auch.
Das Nutzhanf ja sowieso tatsächlich. Und eben die Abgabe von unverarbeiteten Hanfbestandteilen ist in Österreich eben anders geregelt als in Deutschland. Mhm, also ist überhaupt kein Problem, da Blätter anzubieten oder auch CBD-Blüten zum Beispiel.
Ja.
Solange in Österreich eben auch der Grenzwert von 0,3% THC eingehalten wird, ist überhaupt kein Thema. In Deutschland ja doch ein bisschen anders gelagert.
Ja.
Können wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen.
Ja, gerne.
Jetzt handeln wir erstmal das eine ab. Und genau damals, als du mich interviewt hattest, das erste Mal, da hatten wir das noch nicht, aber wir hatten dann später auch noch ein Hochbeet im Eingangsbereich stehen, wo wir das Ganze quasi auch noch so ein bisschen als Showgrow quasi, also wo dann wirklich auch Hanfpflanzen auch in dem Hochbeet mit drin standen, wo wir teilweise auch Kräuter, die wir verwendet haben für Dressings und so weiter, auch da direkt gezogen haben. Hinter Glas halt zum Teil auch offen.
Ja.
Ja, wie auch immer, auf jeden Fall konnten einerseits die Kunden sich da halt auch direkt nochmal was abpflücken, wenn sie Bock drauf hatten. Mhm. Und andererseits haben wir da halt auch immer wieder die Blätter natürlich dann halt, wenn es im Schrank, sage ich mal, ein bisschen knapp wurde, auch von da genommen. Mhm. Und ja, es war so ein schönes ganzheitliches Ding eigentlich. Und ich glaube, einen noch kürzeren Weg gibt es tatsächlich dann eben für die Versorgungskette nicht.
Nee, deswegen wollte ich das auch unbedingt nochmal so herausstellen. Ja. Und das ist ja ziemlich großartig. Das war dann auch so großartig, beziehungsweise lief so gut auch, dass ihr dann auch nochmal einen zweiten Laden aufgemacht, glaube ich dann, ne?
Ja, genau. Wir hatten relativ früh tatsächlich, was in der Nachschau wirtschaftlich gesehen ein kleiner Fehler war, aber gut, hinterher ist man immer schlauer.
Ja.
Einen zweiten Laden aufgemacht im ersten Bezirk, was ja so, ja, wirklich der meistfrequentierte Bezirk eigentlich Wiens ist, im Endeffekt die absolute Innenstadt. Mhm. Gut, die Miete da war für den 30 Quadratmeter Laden, ich glaube, fast doppelt so oder mehr als doppelt so hoch, sogar wie für die 60 Quadratmeter im siebten Bezirk.
Ui.
Was natürlich schon ehrgeizig war. Wir haben das Ganze aber aus einer Küche im Prinzip eben im siebten bespielt.
Ja. Yeah.
Und die Sachen, die gekocht werden mussten, eben rübergeliefert. Es war halt so im Prinzip ja ein kleiner Satellit zum großen Laden. Ja, war da gerade fürs Mittagsgeschäft sehr gut angenommen. Dann tatsächlich wirklich von klassischer Büroklientel. Mhm. Nachmittags haben wir uns ein bisschen schwerer getan, weil wir irgendwie in so einem, ja, es war halt kein Wahnsinns-A-Frequenz-Lagelagen, sage ich mal. Es war eher so eine B-Frequenz. Da musste man nachmittags schon gucken, wie man es irgendwie hinkriegt, weil natürlich nicht so viele Leute da durchschlenderten, wie jetzt eben da drüben ja im siebten Bezirk. Aber ja, ich sag mal, alles in allem, jetzt in der Nachschau, das Projekt ist Ende 2019 aus personellen Gründen, sage ich mal, hops gegangen, weil es halt damals schon schwierig war, gutes Gastropersonal zu kriegen, formuliere ich mal vorsichtig.
Du musst das gar nicht so vorsichtig formulieren. Ich habe das innerhalb des letzten Jahres von unterschiedlichsten Stellen des Öfteren gehört. Also es scheint gerade im Gastrobewerbe, es scheint nicht einfach zu sein, gutes Personal zu finden.
Es wird jetzt auch immer noch schlimmer werden. Ich meine, jetzt gerade durch die Pandemie, keiner will mehr Gastro machen. Die haben sich alle umorientiert. Die Leute tun sich tierisch schwer, neues Personal zu finden, das halt dann noch dazu auch fähig ist am besten und auch arbeiten möchte. Zu dem Geld, weil ich meine, die Löhne sind einfach nicht hoch. Keiner will irgendwie ja, ernsthaft Geld für Essen zahlen.
Ja.
Das kriegen dann logischerweise natürlich die Leute ganz unten am meisten ab, weil sie halt weniger Gehalt kriegen, als eigentlich ja, sinnvoll wäre, sage ich mal. Jetzt auch aus Sicht von jemandem, der halt schon Gastro irgendwie gemacht hat. Mhm. Man würde ja mehr zahlen, wenn man könnte. Aber wenn halt irgendwie schon kritisch wird, so bei 10, 11 Euro für eine Bowl, ist schon so, oh, das ist aber schon ganz schön teuer. So. Mhm. Ja gut, wo soll es dann herkommen?
Ja, Personal, so, Miete, da kommt halt ein bisschen was zusammen.
Ja, da kommt schon einiges zusammen. Und ja, dementsprechend, also es war damals schon nicht sehr leicht, wirklich gutes Personal zu einem reasonable Preis zu finden, sage ich mal.
Ja.
Und nachdem uns dann irgendwie zum dritten Mal wirklich der Geschäftsleiterwechsel, speziell für den großen Laden, sehr kurzfristig geplatzt ist und wir eigentlich von heute auf morgen ja auch nur noch mit 50% der Belegung dastanden, weil eben durch besagten Geschäftsführerwechsel plötzlich mehr Zug im Laden war und ein paar Aushilfen gemerkt haben, ja, jetzt muss ich halt doch irgendwie mal ordentlicher arbeiten und ordentlicher putzen und, ist alles nicht mehr ganz so laissez-faire. Ja, dann, wie gesagt, hatten zwei schon von den Aushilfen gekündigt. Na, der neue Geschäftsleiter hatte sich dann doch anders überlegt und dann standen wir halt von heute auf morgen einfach im Prinzip, ja, wir hätten den zweiten Laden gar nicht mehr aufsperren können. Mhm. Und im ersten Laden wäre es auch schon knapp geworden, da überhaupt eine volle Besetzung fahren zu können. Mhm. Was mir dann einfach ja so sehr, wie man in Bayern so schön sagt, das Kraut ausgeschüttet hat, dass ich ja die Reißleine gezogen habe und verkauft habe tatsächlich. Also speziell halt beide Läden. Der große Laden im 7., das ging sehr, sehr schnell.
Ja.
Den hat La Pausa übernommen. Das ist ein kleiner Pizzaladen, gibt es in Wien und Berlin tatsächlich.
Oh.
Schönen Gruß an Assis an dieser Stelle.
Grüße unbekannterweise.
Genau. Der gerade eben bei sich gegenüberliegend tatsächlich raus wollte. Und für den das eigentlich wie gerufen kam. Wir waren uns dann auch recht schnell einig. Und ja, Laden Nummer 2, das Stiefkind, der Satellit, wie auch immer, ging dann ja, Ende Februar 2020 noch an einen Nachfolger.
Kurz vor dem ersten Lockdown auch, oder?
Also ich sag mal, wir haben zum 1.3. Übergabe gehabt und in Wien war ab 13.3. Lockdown, ja.
Also ein bisschen Glück im Unglück auch, oder? Also
für mich Glück im Unglück und auch Glück, dass es im Endeffekt da wirklich eine kleine Kette übernommen hat, die vom finanziellen Background her relativ gut dastehen und standen, auch immer noch dastehen. Also die haben es auch überlebt tatsächlich, von dem her war es auch für mich karmatechnisch jetzt nicht so, ja, die Herausforderung, sage ich mal, dass ich damit irgendwas leben müsste, jemanden da in sein Geldgrab gerissen zu haben.
Ja. Was ich auch relativ einmalig fand, also was ich damals schon festgestellt habe, auf der Karte auch bei euch, also aus Deutschland sowas zu dem Zeitpunkt auch völlig, völlig unbekannt, CBD Edibles auf einer Speisekarte zu sehen. Ich glaube, es waren unter anderem, korrigier mich, Kekse?
Es waren tatsächlich hauptsächlich Kekse. Wir hatten auch ein bisschen CBD in manchen Dressings mit drin, was aber erst später kam. Wir hatten tatsächlich europaweit, soweit ich informiert bin, die allerersten wirklich CBD-Cookies als Restaurant. Also es gab es weder in Holland, es gab es nirgendwo, auch in Spanien zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Wow.
Und ja klar, Spanien war damals halt schon auch da scharf mehr möglich, also mit scharfem Weed im Endeffekt. Yeah. Gab es dann eher THC-Edibles in den Clubs halt.
Ja. Yeah.
Und ja, dementsprechend unsere CBD-Cookies, so wie es auch tatsächlich europaweit die allererste Hanfsalatbar war. Es gab so ein paar ähnlich angehauchte Konzepte, wobei das immer eingebettet war in ein größeres Überkonzept in Kalifornien.
Mhm. Ja,
das aber ist auch eher auf scharf ausgerichtet, logischerweise wieder, also auf wirklich THC-Essen dann auch.
Mhm.
Ja, dementsprechend, also auch da waren wir wirklich die Ersten halt damals am Start, bis dieser Novel Food Erlass in Österreich kam.
Ach, der kam dann, der kam nachdem ihr angefangen
hattet? Ja, der kam nachdem wir angefangen hatten, wofür wir aber gar nicht so ursächlich waren, sondern wir hatten ja im März 2019 eben begonnen mit der ersten Filiale, hatten auch aus dem Stand direkt die CBD-Cookies mit unseren Partnern von CanHelp damals, mit deren Öl eben gemacht.
Mhm.
Und ja, hatten die eigentlich immer schön verkauft und so. Und nebenan war eine Filiale von AIDA, eine der größten Bäckereien Wiens tatsächlich, Konditoreien.
Ja. Yeah.
Ja, die sind dann da wohl auch drauf aufmerksam geworden, haben dann auch irgendwann CBD-Edibles gemacht und haben die sehr, sehr offensiv angepriesen, muss man sagen. Also generell immer Hanfblätter auf der Werbung mit drauf und so. Und das ist halt eine Riesenkette. Und so mussten halt irgendwann auch die Behörden einfach da direkt, also wir sind immer unterm Radar geflogen.
Ja, ja, ja.
Jemand Großes wie AIDA unterm Radar fliegen geht da schlecht, glaube ich.
Yeah.
Dementsprechend ja, ist damals die ÖVP-FPÖ-Regierung da relativ schnell drauf aufmerksam geworden Und es gab dann diesen Novel Food Erlass im Dezember 2019,
Der galt für Österreich.
Der galt für Österreich, war aber eigentlich die Umsetzung ja nur, beziehungsweise der Hinweis darauf, dass es in Europa eben diese Novel Food Gesetze gibt.
Ja, ja.
Und dass die halt auf CBD eben in Österreich angewandt werden.
Ja.
Das hat auch relativ viele CBD-Ölhersteller betroffen, die ihre Öle damals halt als Nahrungsergänzungsmittel ausgezeichnet hatten.
Yeah.
Und die da aber halt dann auch direkt mit in, ja, nicht nur in den Graubereich, sondern in eine schwarze Zone gerutscht sind, im Prinzip vom rechtlichen her, weil plötzlich ihre Öle halt nicht mehr zur Einnahme verkauft werden durften. Und ja, jetzt in der Nachschau muss ich sagen, damals hatte ich es noch wirklich so wie gerade geschildert, AIDA voll und ganz zugeschoben, aber ich glaube auch die FPÖ im Speziellen wollte sich halt so dieses noch mehr Cannabis-Business einfach als die Stecklinge ohnehin schon sind.
Oh ja.
Vermutlich auch nicht mehr anschauen und die ÖVP ja gut auch nicht nur eher, sondern sehr konservativ angehaucht. Dann ging es die Union hier ja noch harmlos.
Ja.
Dann kam es halt, wie es kommen musste im Endeffekt.
Und habt ihr danach dann, also habt ihr danach auch die CDB,
CBD?
Die CBD-Edibles danach eingestellt dann auch sozusagen?
Ja, ich sag mal, wir haben sie nicht mehr ganz so offensiv beworben. Also es waren halt Hanfkekse, sagen wir es mal so.
Okay. Da seid ihr ja noch so ein bisschen auch, also gerade auch wenn ich mir den Lockdown dann angucke, die ersten Lockdown-Maßnahmen und Restaurants und so weiter, da seid ihr ja wirklich nochmal... Ja, fast mit einem blauen Auge davongekommen, könnte man sagen, ne?
Also ich sage mal, wir haben zumindest einen Großteil dessen, was wir in den Umbau und so weiter gesteckt hatten, wieder rausgeholt. Es wäre für uns als so junges Projekt im Endeffekt, die wir halt noch keine wirkliche Gewinnzone innerhalb der kurzen Zeit natürlich nachweisen konnten. Mhm. Also es hat sich einigermaßen kostentragend gestaltet tatsächlich, von dem her so auf 0,0, vielleicht mal im Sommer eher drüber, Winter wieder ein bisschen drunter. Logisch mit so einem Konzept mit Salaten und kalten Bowls, wobei wir es halt immer mehr auch angepasst hatten, dann mit Curries und so weiter, auch in eine warme Richtung. Kann man ja auch schön mit Hanfzutaten spielen.
Auf jeden Fall, ja.
Und im Endeffekt eben zumindest das wieder reingeholt, was wir für den Umbau reingesteckt hatten. Und bin dann im Endeffekt auch mit einem mehr lachenden als weinenden Auge raus. Wir hätten auch keinerlei Staatshilfen bekommen, einfach eben durch diese Umsatzsituation, die halt mehr oder weniger auf 0,0 lief.
Ja.
Ich meine, das wäre absolut überschaubar gewesen, was da herumgekommen wäre, sonst hätte es dann so oder so zerbröselt, muss man sagen, leider. Von dem her jetzt in der Nachschau absolut richtige Entscheidung. Und es stand damals eh schon so ein bisschen in den Startlöchern eben das Nachfolgeprojekt, was ich ja jetzt eben mache, was sich auf Terpene konzentriert.
Ja.
Und die House of Terps war damals noch in der Taufe gelegen quasi.
Ja.
Insofern, als dass ich eigentlich für Dressings und Soßen eben schon damit experimentiert hatte, so ja, wir verkaufen hier halt Hanfsalate, wir verkaufen hier Hanfbowls.
Ja, ja, ja.
Wie kriegen wir es hin, dass die auch wirklich nach Hanf schmecken und halt jetzt nicht eben, wie man das von so teilweise anderen CBD und Hanf-Edibles kennt, mit so einer penetranten Note irgendwie, wo man sich danach denkt, so ja gut, habe ich jetzt mal probiert, muss ich aber eigentlich nicht nochmal haben.
Sollte schon natürlich sein.
Es sollte halt auch so schmecken, wie es soll.
Ja.
Also das ist halt so die Prämisse gewesen, jetzt speziell für die Soßen. Und dann war ich halt schon in dieses Terpenfeld einfach abgetaucht. Ja, und habe mich da auch immer weiter reingefuchst und habe festgestellt, so, ja okay, es gibt da auch unfassbar gute pharmakologischen Nutzen bei der Einnahme von Terpenen, die im Endeffekt halt auch schon seit Jahrhunderten genutzt werden über normale Aromatherapieprodukte. Also jedes normale ätherische Öl besteht ja im Endeffekt auch aus nichts anderem als Terpenen, weil Terpene ja wirklich so die kleinsten Bestandteile von ätherischen Ölen einfach sind. Also ätherische Öle sind immer Terpenkombinationen, die halt eben aus pflanzlichen Terpenen letztlich zusammengestellt sind und halt ein gewisses Aromaprofil und damit auch ein gewisses Wirkprofil einfach haben.
Ja. Wie du gerade so schön gesagt hast, House of Terps in der Taufe lag, hattest du dich zu dem Zeitpunkt schon von der Gastronomie komplett verabschiedet oder kam es erst später?
Nee, überhaupt nicht tatsächlich. Das war eigentlich schon relativ früh, dass ich mich mit Terpenen tatsächlich auseinandergesetzt habe, nämlich so September 2019 müsste das eigentlich eben schon für die Geschmacksschiene gewesen sein. Wobei aber eben ja, je weiter ich mich da reingefuchst habe, halt auch die Idee reifte, ja gut, ich meine, man kann die Sachen einerseits eben oral zu sich nehmen und essen und halt damit irgendwie einen Geschmack herstellen, jetzt für Speisen. Andererseits, ja, köchelt da halt schon im Hintergrund die ganze Zeit so, naja, eine optimale Darreichungsform wäre eigentlich wirklich eine Inhalation in Kombination am besten mit CBD, weil du einfach auch das volle Potenzial der Terpene viel besser nutzen kannst, wenn du auch noch Cannabinoide mitnutzt, weil Terpene auch am Entourage-Effekt ja mit beteiligt sind, im Endocannabinoid-System eben. Und so, ja, es lag halt immer in der Schublade, so, oh ja, könnte man ja auch mal noch machen und so. Und gut, und dann war Grasgrün halt passé.
Ja. Yeah.
Und wir hatten die House of Terps aber auch schon direkt da als Nebenprojekt tatsächlich gegründet, eben im September 2019.
Ja. Yeah.
So einfach mal auf Vorrat im Prinzip. So, wer weiß, was man damit macht, dann war es halt erstmal da, war gegründet und mal gucken, ob es was wird oder nicht. Ich habe ja eh noch Grasgrün quasi zu machen.
Ja.
Jo, genau. Und dann eben das köchelte wortwörtlich immer so im Hintergrund. Wir haben an Soßen gearbeitet, wir haben an Suppen gearbeitet, wir haben an Dressings gearbeitet mit Terpenen.
Ja.
Ja, dann eben kam aber immer mehr dieses Personalthema auf. Der Sommer ging aber auch rum, dann 2020 eben.
Ja.
2019. Und dann eben ist es halt irgendwann einfach alles geplatzt, muss man sagen. Und dann, nachdem ich erstmal in ein tiefes Loch gefallen war, logischerweise, weil das war natürlich gefühlt schon ein Scheitern, einfach diesen Laden wieder aufgeben zu müssen, die Läden wieder aufgeben zu müssen.
Ja.
Vor allem wegen so einem profanen Grund eigentlich. Ich meine, das Konzept an sich hat eigentlich funktioniert. Mhm. Es ist letztlich an menschlichen Faktoren gescheitert. Kann man eigentlich auch niemanden Vorwurf machen, wie gesagt. Also in der Nachschau so, ja, mein Gott, es kommt, wie es kommt, hilft dir nichts. Ja, dann eben mit Anlauf im Prinzip, als dann alles rum war, so eben diese Inhalationsgeschichte nochmal irgendwie mehr wieder im Kopf wachgerufen und mich da einfach ab Anfang, also als im Prinzip Laden 2 noch zum Verkauf stand, da immer mehr reingefuchst und nach Extrakten schon mal gesucht und nach Möglichkeiten gesucht, okay, wer liefert überhaupt wirklich gute Terpenprofile? Wer liefert Monoterpene, dass man vielleicht die Terpenprofile auch noch in gewisse Richtungen anpassen kann, damit halt auch wirklich einzigartige und nicht für jeden kaufbare Profile halt dann in Produkten wären und. Mhm. Und ja, hat mich da ja wirklich mit großer Freude immer mehr reingefuchst und es hat mich auch wirklich tierisch begeistert, muss ich sagen, weil je mehr man sich da reinliest,
es ist so, ein unfassbar spannendes Feld.
Das ist Wahnsinn, was Terpene leisten können einfach. Yeah. Also auch ohne Cannabinoide tatsächlich schon.
Yeah.
Eben klassische Aromatherapie ist eine der größten Säulen der Phytotherapie überhaupt und die wird einfach schon seit Jahrhunderten genutzt und das auch nicht ohne Grund. Sei es jetzt einfach nur ein Lavendelsäckchen im Prinzip, was man sich als Einschlafhilfe neben das Kopfkissen legen kann. Sei es irgendwelche Zitronenaromen, um Mücken fernzuhalten zum Beispiel oder Pfefferminze, um Kopfschmerzen zu bekämpfen. Wenn ich jetzt einen Kopfschmerzanfall habe und mir Pfefferminze auf die Schläfen schmiere, ist das auch nichts anderes als eine ätherische Öl-Terpenbehandlung eigentlich, die für viele Leute eben auch funktioniert. Und je weiter ich mich da eben reingefuchst habe, desto interessanter wurde es auch einfach. Ja. Und dann im Prinzip war ich März 2020, hätte man eigentlich schon erste Produkte eigentlich veröffentlichen können.
Yeah.
Ich war aber mit dem Extrakt ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig zufrieden, was ich zu dem Zeitpunkt gekriegt hatte.
Du hast auch selber immer dann das ausprobiert und getestet und hast die Wirkungen ein bisschen...
Wir hatten speziell halt, was die Rekristallisation anging, am Anfang extremste Probleme, weil es halt auch ganz wenig Extrakte damals auf dem Großhandelsmarkt gab, die überhaupt zum Vapen geeignet gewesen wären oder zum Inhalieren geeignet gewesen wären. Haben dann einen relativ großen Player aus USA irgendwie gefunden, auch über, ich hatte sie vorhin schon mal erwähnt, unsere Kollegen von CanHelp, mit denen wir weiter halt in engen Kontakt geblieben sind, auch nach dem Grasgrün-Verkauf eben. Und ja, dann haben wir mit dem Extrakt eben noch ein bisschen rumexperimentiert, haben nochmal einen anderen Terpenhersteller uns tatsächlich gesucht. Wir hatten vorher einen hier aus Deutschland, im Auge, sage ich mal, die in der Nahrungsmittelindustrie anzusiedeln sind und im E-Zigaretten-Business hauptsächlich bis dahin, aber auch schon relativ früh auf den Trichter kam, so, ah, man könnte auch was in Richtung Cannabis-Terpene machen. Da war aber das Problem, dass die ganzen Zertifikate nicht zur Verfügung stellen wollten. Für diverse Unbedenklichkeitsdinge halt, ja.
Yeah.
Also ich muss ehrlich sagen, meine Prämisse ist eben, in unseren Inhalatoren nur natürliche Terpene zu nutzen, keine synthetischen. Mhm. Ich meine, letztlich vom Wirkprofil her ist es im Prinzip eigentlich wurscht, ob die jetzt synthetisch sind oder natürlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich halt die Möglichkeit habe, ehrliche mit Dampfextraktion gewonnene oder Dampfdestillation gewonnene Terpene zu nutzen und dagegen irgendwas chemisch Kreiertes habe, dann fällt meine Wahl eigentlich relativ leicht immer auf das pflanzliche, natürliche Produkt da.
Ja.
Und so soll das auch bleiben. Und gut, da haben wir Ebner gefunden aus Israel, die halt auch, was speziell die Forschung an Terpenen und Cannabinoiden angeht, sehr, sehr weit vorne sind. Mhm. Die hatten auch jetzt speziell zu Covid tatsächlich eine Studie angeleitet, die letztlich ergeben hat, dass ein bestimmtes Terpenprofil, was die kreiert hatten, mit sehr vielen antiinflammatorischen Terpenen,
yeah,
und gleichzeitig bronchialdilatorischen Terpenen. Also es gibt diverse Monoterpene, die halt eben einerseits stark entzündungshemmend sind. Es gibt andere, die auch teilweise bronchodilatorisch sind. Es gibt beruhigende und. Aber die waren jetzt eben speziell für diese Covid-Symptomatiken logischerweise auf der Suche nach was, was einerseits diesen Zytokinsturm hemmen kann, mhm, andererseits halt auch das Atmen erleichtert.
Ja.
Und die hatten einen Studienauftrag gegeben im Vergleich zu den gängigen Cortison-Sprays im Prinzip, die ja auch empfohlen werden, um eben genau diese entzündlichen Prozesse eben zu regulieren, yeah, und die Bronchien zu erweitern.
Yeah.
Und hatten dann festgestellt, okay, mit, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, dass ich die Zahlen richtig wiedergebe, bei einer reinen Terpenanwendung im Verhältnis zum Cortison war die Durchschlagskraft schon doppelt so hoch tatsächlich wie bei den klassischen Cortisonpräparaten.
Wow.
Und in Kombination mit CBD und THC war es, ich glaube, 4- bis 5-fach erhöht sogar nochmal letztlich die Wirksamkeit gegen Zytokinsturm im Zusammenhang mit Covid.
Wow.
Es hat ja auch die Uni Klagenfurt letztes Jahr dann auch eine Studie nochmal zu CBD im Speziellen bei Covid-CBD-Anwendungen eben in Auftrag gegeben bzw. durchgeführt. Mhm. Und die haben dann ja eben auch festgestellt, dass es sehr, sehr gut wirkt, weil letztlich das CBD an denselben Rezeptoren andockt, wo eben auch vom Covid-Virus eben diese, wie heißen die Teile gleich wieder, Spike-Proteine andocken.
Ah, okay.
Also die blockieren im Prinzip diese Rezeptoren an den Zellen, wo sich das Spike-Protein einhaken könnte. Und deswegen funktioniert CBD so gut tatsächlich auch gegen Covid anscheinend. Ich weiß, es kann nicht viel dazu sagen. Uni Klagenfurt hat da sehr eindeutige Ergebnisse rausgebracht auch. Einfach mal googeln.
Ich such's raus und pack's in die Shownotes, damit, genau, man sich direkt das durchlesen kann, wenn man Interesse hat.
Exakt. Das macht Sinn.
Ja. man merkt auf jeden Fall zum einen, die Begeisterung für Terpene ist unfassbar hoch. Und ich glaube, du hast mir auch mal irgendwann erzählt, man hat dich mal eine Zeit lang Terpjens genannt.
Terpjens, ja.
Jetzt weiß ich auch, dass das auf jeden Fall überhaupt nicht von ungefähr kommt. Wie bist du oder wie seid ihr vorgegangen, was jetzt die Sortenauswahl angeht, bis hin zu dem fertigen Produkt? Also worauf habt ihr versucht, besonderen Wert vielleicht zu legen? Weil ich glaube, ihr habt angefangen mit, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, 3 oder 4 verschiedenen Sorten, mhm, habt ihr ja, glaube ich, angefangen. Jetzt die Produktpalette über die Zeit ist ein bisschen größer geworden. Aber so bei diesen ersten Sorten, die ersten, die auf den Markt gekommen sind, was war da so die Richtung, in die du gehen wolltest? Und ja.
Ja, es waren 4 tatsächlich, genau. Also 4 Sorten ist richtig. Focus, Energy, Mellow und Relax. Mhm. Und da war so ein bisschen die Prämisse, es ging darum, einerseits was für tagsüber zu haben, was den Menschen irgendwie helfen kann, eben sich ein bisschen besser zu konzentrieren,
yeah, womit
wir bei Focus eben sind,
yeah,
wo es eben auch Terpenprofile einfach gibt, die halt dabei helfen können. Ich meine, man kennt das jetzt auch so vielleicht als normaler medizinischer Cannabiskonsument zum Beispiel, dass es einfach Sorten gibt, wo man eher eigentlich, wenn man es jetzt nicht übertreibt, on point ist und eigentlich in der Sache, die man gerade angefangen hat, wirklich tierisch drin bleibt, mhm, und reingezogen wird.
Wenig abgelenkt wird.
wenig sich ablenken lässt generell. Wie gesagt, vorausgesetzt, man zieht sich nicht zu hart ran.
Und es ist die richtige Sorte, ja.
Genau. Und das war halt so Prämisse für Fokus tatsächlich, da halt das wiederzuspiegeln, generell einfach hinter dem Produkt, was wir geschaffen haben. Turp Jens heißt das Ganze ja. Mhm. Daher auch der Spitzname Turp Jens. Ja. War eigentlich so der Grundsatz, den Menschen zu ermöglichen, eben die Vorteile von Cannabis zu nutzen, ohne die Nachteile, also den Rausch in Kauf nehmen zu müssen.
Ja.
Ist einerseits natürlich auch der gesetzlichen Lage geschuldet. Also ich wäre der Letzte, der sagt, wenn jetzt doch eine Legalisierung in irgendeiner Form kommt und es möglich sein sollte, natürlich wird es dann Terpens 420 geben. Ist ja klar. Ich meine, es wäre ja wahnsinnig, das nicht zu machen.
Ja. Ja.
Ganz klar. Andererseits auch Terpens Med würde noch irgendwo im Hintergrund schlummern, falls es halt doch rein medizinisch bleibt. Aber dann hast du natürlich unglaubliche Zulassungsbeschränkungen erstmal und das wird ewig dauern. Das ist auch klar, diese ganzen Studien und so durchzuführen.
Ja.
Genau, um den Fokus nicht zu verlieren, gehen wir jetzt weiter zur nächsten Sorte, die halt auch eher so ein Tagesding war, Energy.
Ja.
Mit einem sehr hohen Limonenanteil. Limonen wirkt sehr aktivierend tatsächlich aufs zentrale Nervensystem. Ja, Energy, wie der Name schon sagt, eigentlich ein Energy-Drink im Prinzip zum Inhalieren.
Ja.
Ich habe witzigerweise letztens erst hier, habe ich eine etwas ältere Nachbarin, die CBD tatsächlich einnimmt in Kapselform bisher. Mhm. Wir sind mal ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich wohne hier jetzt seit 3-4 Monaten erst und ja, neue Nachbarschaft und so. Und dann ratscht man halt mal ein bisschen. Da hat man es eben auch von CBD und ich habe ihr dann angeboten, sie kann doch gerne mal Inhalatoren auch ausprobieren, wenn sie möchte, und hat ihr jetzt Energy und, wo wir dann gleich noch drauf zu sprechen können, Relax eben mal rübergebracht.
Ja.
Eben mit der Prämisse, ja, Energy eher für tagsüber und Relax halt eher so für abends, dann wenn es Richtung Bett geht.
Ja.
Und ja, dann letztens auf der Straße wieder getroffen, kleines Feedback-Gespräch quasi, und die Frau war völlig aus dem Häuschen, so, ja, also dieses Energy, das ist ja wirklich, wenn ich da morgens ein bisschen müde bin, dann inhaliere ich da 2-3 Mal und dann bin ich so richtig energiegeladen und ja, hab richtig Lust, was zu tun. Und genau das ist halt der Faktor, so worum es da geht. Also
schön auch in so einem Alter, dass man da dann auch dem offen gegenüber ist und das so ausprobiert.
Ja, gut, das ist ja tatsächlich nicht so ungewöhnlich, dass gerade die älteren Herrschaften dann schon die Benefits einfach für sich nutzen und da speziell halt auch die Mundpropaganda extrem stark ist.
Ja, also,
ganz klar. Und ich meinte dann auch, ja, und abends dann eben das Grüne, also Relax eben. Und ja, das ist ja ganz toll. Dann ist so abends so richtig schön relaxed in ihrem Sessel und kann Fernsehen und freut sich und überhaupt. Und also sie will es auf jeden Fall jetzt weiter halt auch ergänzend zu ihren Kapseln nutzen und möchte halt auch noch andere Sorten ausprobieren. Und genau, das ist halt auch der Punkt, weil wir einfach für jede Lebenssituation versuchen, jetzt auch gerade Sorten einfach zu entwerfen. Mhm, andererseits schauen wir auch, dass die Lifestyle-Ecke nicht zu kurz kommt, was der erste Ansatz tatsächlich Mellow auch damals schon war. Mhm. Mellow ist so, ja, ich würde sagen, unsere authentischste fast Sorte neben Relax, was den Geschmack angeht bisher. Gut, Relax Plus kommt dann auch gleich noch als Sortimentserweiterung, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ist auch noch so ein Kaliber, aber gerade Mellow war eigentlich wirklich was für, ich sag's mal, wie es ist, für Weedheads, muss man wirklich sagen. Also ich habe da selber auch für mich als, ich gehe da offen mit um, wirklich mittlerweile jahrzehntelanger Cannabiskonsument, inzwischen ja auch seit Jahren Patient, was gesucht, womit ich einfach mich selber so zufriedenstellen kann, tagsüber einfach den Geschmack genießen zu können, ohne mir irgendwie das Hirn einfach zu benebeln. Ja,
weil, okay, verstehe.
Ich bin jetzt 42. Es gibt halt auch Dinge, du kannst einfach nicht den ganzen Tag dicht sein. Ja? Ich meine, es geht mit Anfang 20 von mir aus noch oder wenn du studierst oder sonst irgendwie, aber irgendwann ist dann halt auch mal, ja, das Real Life halt einfach so eminent wichtig, dass du halt einfach, ja, schauen musst. Und ich war immer reiner Genusskiffer auf gut Deutsch, ja, auch viel wegen Geschmack.
Ja.
Und ja, ich habe mit Mellow, wir haben damit jetzt auch gerade den Chacara Cup den dritten Platz belegt tatsächlich
mit der Sorte,
die mit Mellow 90 tatsächlich, also mit der neuen Reihe, die wir jetzt geschaffen haben, mit über 90% Cannabinoiden.
Wow.
Unsere Ursprungsvarianten haben knapp über 50% CBD und 10% CBG, klar, auch volles Spektrum. kommen wir auch auf knapp 80%. Aber bei den 90ern ist halt einfach nochmal was on top im Endeffekt. Und das ist auch, soweit ich weiß, aus den USA bisher weltweit noch eine Neuheit. Wobei es in den USA halt auch CBD ist, da ja so das Stiefkind ist. Von dem her, da geht es dann doch eher um die scharfen Vapes eben auch mit, die dann auch über 90% liegen, klar.
Ja.
Genau, ja, Mellow, wie gesagt, eine Genießersorte. Und ja, Relax wiederum, was ich ja vorhin gerade schon im Zusammenhang mit meiner Nachbarin angerissen hatte, war halt dann wiederum eben eine eher beruhigende Sorte, die auch starkes Profil gegen Schmerzen eingebaut hat. Also das sind schmerzlindernde Monoterpene mit drin. Wir haben da schon viel positives Feedback gekriegt, gerade was so Nervenschmerzen-Themen angeht. Gerade bei Endometriose zum Beispiel, unter anderem haben wir sehr viel positives Feedback. Wir hatten jemanden mit einem Querschnitt, der so ja, eine Phantomschmerz-Thematik in den Beinen hat und sagt, für ihn ist das eine Offenbarung.
Wow.
Wir haben den Pascal Dupré, der unter Schmetterlingskrankheit leidet, der auch mit witzigerweise Fokus auch da sehr gute Erfahrungen gegen seine Schmerzen von seinen Hautwunden hat und auch Relax eben.
Ja. Yeah.
Und ja, so ist es halt wirklich eins unserer, ich denke mal, pharmakologisch eigentlich wichtigsten Profile. Und das CBD unterstützt das Ganze halt nochmal in der Wirkung, verlängert einfach die Durchschlagskraft der Terpene, die halt sonst sehr, sehr flüchtig, nicht nur im Geruch, sondern auch in ihrer Wirkung sind. Also diese Pur-Reihe tatsächlich, wo halt wirklich nur Terpene drin sind, das sind dann 98% wirklich aromalose Terpene und 2% Geschmacksträger im Prinzip, beziehungsweise Aromaträger, was dem geschuldet ist, dass in so einer sehr dünn gehaltenen Mischung einfach mehr als 2% Terpene würden dir einfach den Rachen beim Inhalieren verätzen.
Ah, das ist also der...
Genau.
Limitierender Faktor sozusagen.
Das ein bisschen, eben, wir haben in den Extraktversionen sind so 7,6 bis 7,8% circa drin, weil durch das dickere Extrakt, also durch die dickere Viskosität, einfach wesentlich mehr Terpene drin sein können, ohne dass es halt den Rachen zu sehr strapaziert. Und dadurch ist die Wirkkraft halt einfach natürlich auch nochmal stärker.
Ja.
Man merkt aber auch, also wir hatten eine Kundin, die hatte auch eine Nervenschmerzthematik und ist Cannabis-Patientin, wollte aber eigentlich von den Cannabinoiden komplett weg, weil sie sagt, einerseits THC macht sie halt eben so wischiwaschi irgendwie für ihr Verständnis.
Ja.
Und CBD irgendwie, ich weiß nicht, warum sie davon weg wollte, aber sie wollte halt einfach mal ohne Cannabinoide. Hat dann eben pur sich geordert und war tatsächlich etwas enttäuscht, dass die Wirkung immer so schnell weggeht, weil sie sagt so, ja, ich habe da inhaliert, dann war für 14, 15 Minuten sowas jetzt mal mitgestoppt, alles gut.
Yeah.
Und dann schwupps war das wie weggeblasen wieder der Effekt, dann musste direkt nachlegen.
Yeah.
Ja, jetzt ist das Problem eben gerade bei Terpens pur, wir empfehlen halt, ja, wirklich Anwendungen so alle 3 bis 4 Stunden mal 2, 3 Inhalationen. Das ist dann, sage ich mal, so für eine vernünftige Lifestyle-Anwendung eigentlich sinnvoll. Ja, bei ihr, wenn es natürlich gegen Schmerzen ging und sie alle Viertelstunde dann irgendwie 2, 3 Inhalationen, also dann ist eine so eine Kapsel an einem Tag weg, logischerweise. Und da war sie so ein bisschen, ob man das nicht anders lösen könnte. Da verrate ich jetzt schon mal so ein bisschen was aus der Produktpipeline. Das hatte ich dir im Vorgespräch noch gar nicht erwähnt. Tatsächlich, wir planen gerade noch an einem Terpens Nose.
Okay.
Terpens Nose soll ein Naseninhalator werden mit einem Wechselkapselsystem. Das heißt, man hat einen Träger. Also jeder kennt diese Stifte, um die Nase freizukriegen, wo halt dann eine Mentholmischung drin ist im Prinzip.
Ja.
Ja, wir wollen das halt auf Next Level bringen im Prinzip mit einem Träger, in dem man für verschiedenste Anwendungen, so wie auch das Terpens-Prinzip eben generell ist, eine Wechselkapsel eben hinten rein drehen kann, die dann halt im Prinzip einen gewissen Anwendungsgeruch, Duft eben freigibt, den man halt gerade genießen möchte.
Yeah.
Ich habe ihr damals dann einen ganz simplen Prototypen, ich habe wirklich so ein Billo-Ding einfach für so einen Naseninhalator mir bestellt, habe da ein bisschen Baumwolle rein, habe die mit Terpenen, mit dem Relax-Profil eben getränkt und habe ihr den geschickt und habe dann gemeint, ja, pass auf, probier das jetzt einfach mal aus, schau mal, wie lange es dauert, bis da halt irgendwie die Terpene verfliegen. Und also ich habe nach 3 Monaten mal Feedback abgefragt und sie hat gesagt, weißt du was, ich nutze das Ding immer noch und es riecht immer noch und es hilft mir auch immer noch.
Das ist beeindruckend.
Also sie sagt wirklich, wenn sie das unter der Nase so durchschwenkt, im Prinzip genügt ihr eben nur diesen Geruch aufzunehmen. Sie muss dann auch alle Viertelstunde wieder nachlegen, logischerweise, weil das verfliegt natürlich auch wieder von den Rezeptoren so schnell. Mhm. Aber es ist halt viel, viel wirtschaftlicher, logischerweise.
Ja.
Weil es eben nicht als Dampf umgesetzt wird, sondern einfach letztlich einfach nur eben raus diffundiert eigentlich aus der Watte.
Es ist eine erstaunliche Art von Produktpalette auch. Also wenn man jetzt guckt, womit ihr angefangen habt und in welche Richtung das so geht, also der Name House of Terps, der ist auf jeden Fall sehr, sehr passend gewählt. Und ich
Wir versuchen das auch zum Programm zu machen. Also irgendwo so der Plan im Hintergrund ist wirklich, die Institution für Terpenanwendungen einfach zu entwickeln mit House of Terps. Und ich glaube, wir sind da langsam auf einem recht guten Weg. Ich habe in der Schublade liegen einige Produkte tatsächlich, die auch nur auf Terpenbasis funktionieren. Yeah. Es gibt auch noch andere Ansätze, dann wieder in Kombination mit CBD. CBN steht auch gerade noch mit auf der Liste, nochmal, um unsere neueste Entwicklung, den Terpens 90 Night, nochmal auf ein nächstes Level zu bringen. Da können wir ja gleich noch darauf zu sprechen kommen, was da dran das Besondere jetzt schon ist. Und CBN wird das Ganze, glaube ich, nochmal völlig ad absurdum führen. Und ja, wie gesagt, aber auch die Anwendung mit Terpen, ohne CBD, ohne Cannabinoide, sind einfach so mannigfaltig, dass es da noch ganz, ganz viel Neues geben wird, auf jeden Fall.
Ja, aber apropos CBN, CBG, kannst du dazu noch kurz was sagen, so generell zu den Cannabinoiden?
CBG ist ja jetzt so ein Cannabinoid, was in den letzten Jahren eigentlich schon so auf dem generellen CBD-Markt, sage ich mal, immer präsenter wurde.
Ja.
Mittlerweile ist es auch kostenmäßig in einem leistbareren Bereich, sage ich mal, als noch vor einem Jahr. Dieser Preisverfall ist ja Gott sei Dank überall spürbar, auch im CBD-Markt. Es ist am Anfang ja doch luxuriöse Preise zum Teil. CBG ist ja in der Pflanze letztlich das Cannabinoid, aus der die Pflanze alle Cannabinoide eigentlich baut, auf gut Deutsch, oder die daraus eben entstehen. Also CBG ist die Basis sowohl für THC als auch für CBN, für CBC, für CBD und so weiter, für wirklich alle Cannabinoide, die in der Pflanze sind. Und je früher quasi die Pflanze ja geerntet wird, desto mehr CBG ist noch drin, weil klar ist es noch nicht umgebaut dann. Ja. Deswegen ist es aber auch schwieriger, einfach CBG zu extrahieren oder zu isolieren, weil man einfach die Pflanze in einem viel früheren Stadium erwischen muss.
Ja.
Beziehungsweise halt ansonsten viel, viel weniger davon drin ist.
Ja.
Ist halt auch eine Anbaufrage. Ich meine, man kann das natürlich auch durch Temperatur und so weiter steuern, wie schnell letztlich das CBG umgesetzt wird. Aber da sollte man sich vielleicht mal mit einem Farmer unterhalten. Bin ich zu wenig in der Materie, wie genau das funktioniert.
Ja.
CBN, wie gesagt, Cannabinol ist das dann ja. CBG ist Cannabigerol wiederum. CBN ist letztlich eigentlich das Abbauprodukt, das erst ganz am Ende des Kreislaufes entsteht, wenn CBD bzw. auch THC-Weed degeneriert eigentlich, also zu lang gelagert wird, setzen sich die Cannabinoide langsam in CBN um und CBN hat die Eigenschaft, dass es sehr einschläfernd wirkt tatsächlich. Also es ist sehr beruhigend und macht sehr, sehr müde. Man kennt das vielleicht eben jetzt gerade, wenn man sein Medizin-Weed so ein bisschen länger liegen lässt, dass es halt irgendwie plötzlich nicht mehr so auch eine eher aktivierende Sorte nicht mehr ganz so aktivierend ist.
Ja.
Das kommt eben von dieser Degeneration zu CBN. Und ja, wie gesagt, dann nehmen wir doch kurz die Kurve eben, was wir damit vorhaben. Wir haben jetzt gerade rausgebracht den Terpens 90 Night. Da sind 40 Milligramm Melatonin schon mit drin. Melatonin ist ja das körpereigene Schlafhormon. Was einem eben speziell beim Einschlafen hilft. Wir wollen als nächstes in der Richtung, es werden jetzt noch 2, 3 andere Linien zwischendrin rauskommen, aber ganz groß auf der Liste steht eben der Deep Night, wo dann Melatonin und CBN mit drin ist, was den Vorteil hat, dass CBN eher länger schlaffördernd wirkt, Melatonin eher kurz beim Einschlafen. Das heißt, man hat dann die Einschlafhilfe Melatonin mit drin, die noch dazu auch durch die beruhigende Wirkung des Terpenprofils, was wir mit drin haben, nochmal unterstützt wird. Wir haben da ein Profil mit drin, das stark linalol-lastig ist. Linalol ist so das Grundterpen im Lavendel eben, den hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt als Einschlafhilfe. Mhm. Dann kommt noch ein Teil vom Lavender-Profil dazu, was wir in der Cannafleur-Kooperation Relax Plus mit drin haben. Mhm. Und noch zwei, drei andere beruhigende Monoterpene eben, die jetzt aber hier ungenannt bleiben. Okay. Ein bisschen was müssen wir uns exklusiv halten.
Natürlich.
Und dann hätte man im Prinzip wirklich, also der Projektname für Night war eigentlich schon die Schlafwaffe. Und das ist dann halt die Tiefschlafwaffe tatsächlich.
Okay.
Weil dann eben auch noch wirklich so der tiefere Schlaf einfach durch das CBN mit gefördert wird.
Ja.
Und ja, auch die Darreichungsform durch die Inhalation macht halt auch diese Melatoningabe tatsächlich nochmal viel, viel effektiver und effizienter. Also wenn man jetzt diese klassischen Darreichungsformen von Melatonin zu sich nimmt, in Kapselform, in Sprayform, Getränke gibt es mittlerweile mit Melatonin.
Ja, ja.
Gab es ja eben auch letztes Jahr ziemlich zeitgleich mit dem EuGH-Urteil zu CBG-Extraktinhalatoren und generell CBD-Extraktbasierten Produkten. Mhm, gab es auch ein Urteil zu Nahrungsergänzungsmitteln mit Melatonin. Mhm. Und seitdem dürfen jetzt auch in Deutschland eben Melatonin-Produkte mit 40 Milligramm pro Verkaufseinheit.
Also das ist die Höchstmenge sozusagen.
Genau, verkauft werden. Wir haben genau diese 40 Milligramm eben pro Kapsel jetzt im Inhalator auch mit drin. Und der große Vorteil ist durch die inhalative Anwendung, also man muss unsere Inhalatoren ja noch nicht mal auf Lunge inhalieren tatsächlich. Mhm. Also wenn man jetzt nicht Raucher ist, fällt einem das vermutlich auch eher schwer, diese Lungeninhalation. Sondern es reicht eigentlich schon zum Mund rein, bisschen drin behalten, zur Nase wieder raus und die Terpene reißen letztendlich die Wirkstoffe über die Schleimhäute direkt mit in über die Bluthirnschranke. Und dadurch hat man eine extrem schnelle Ansprechzeit. Und also ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, ich habe früher Melatonin-Tabletten genutzt, so sublinguale Auflösetabletten, die man unter der Zunge quasi anwendet.
Ja.
Und es hat eigentlich immer, also ich habe 2 Milligramm circa gebraucht, mal 1, mal 2, je nachdem, wie aufregend der Tag war, wie anstrengend und fordernd der Tag war, sag ich mal, so mental gesehen. Und dann hat es eine halbe Stunde gedauert, bis dieser typische Augen-zu-Melatonin-Effekt sich eingestellt hat. Und ich kann jetzt nur sagen, mit dem Pen schon in der Prototypenphase damals, also 5 Inhalationen sind rechnerisch so circa 0,25 Milligramm, also ein Achtel bis ein Viertel von dem, was ich früher gebraucht hatte. Mhm. Und nach 10 Minuten setzt schon dieser Effekt einfach ein. Und das Schöne ist, das funktioniert halt auch nachts, so wenn man diese klassische, man wacht um 4 Uhr auf und plötzlich geht dieses Gedankenkarussell an.
Ja.
Da hast du mit einer Melatonin-Tablette eine halbe Stunde Wartezeit. Ja, bei uns, ich meine, dann gehst du kurz auf den Pott, nimmst kurz den Pen am besten mit, inhalierst 2-3 Mal, legst dich wieder hin und bist eigentlich auch schon wieder weg. Und kannst halt so Melatonin auch punktuell auch als Durchschlafhilfe verwenden, wenn du dann tatsächlich wieder wach bist. Also das ist schon auch ein großer Vorteil der Anwendung.
Das klingt extrem interessant, vor allem in der Kombination mit Melatonin und dass das auf so eine Art mittlerweile, also dass es da auch so eine Art von Verordnung gab, ähnlich wie bei CBD, war mir so gar nicht bewusst. Aber
es war ein jahrelanger Kampf tatsächlich der Nahrungsergänzungsmittelindustrie.
Ah ja, okay. Ja. Hat da das eine, ja, wie das oft so ist, ne, die rechtlichen Mühlen malen dann doch mal ein bisschen länger. Ich bin extrem gespannt, was in nächster Zeit oder in den nächsten Monaten und Jahren sonst noch so auf eure Produktpalette kommt. Du hast ja schon so einen kleinen Ausblick gegeben. Was würdest du jetzt, unabhängig von der eigenen Produktpalette, was würdest du dir gesetzlich in Deutschland wünschen, was für dich vielleicht auch oder für euch die Arbeit leichter machen würde?
Ja gut, ich weiß nicht, ob es tatsächlich die Arbeit unbedingt leichter machen würde, aber eine komplette Regulierung wäre einfach mal angebracht im gesamten Feld Cannabis, muss man sagen. Jetzt nicht mal unbedingt, klar, eine Legalisierung jetzt von THC auch als Substanz beziehungsweise auch THC-Blüten absolut wünschenswert natürlich. Wäre für uns auch eine coole Produkterweiterung, die wir gehen könnten, einfach mit THC-Inhalatoren dann, beziehungsweise halt auch mit, nicht mal unbedingt nur puren THC-Inhalatoren. Man kann da ja unglaublich gut auch mit den Mischverhältnissen spielen und dadurch auch wieder Anwendungsbereiche einfach schaffen, die ja Menschen einfach unheimlich helfen können. Was uns halt so ein bisschen irgendwie, es ist eine paradoxe Situation. Einerseits ist es so ein sehr freier Markt immer noch, weil es einfach viel Grauzone ist.
Weil viele Sachen auch nicht so richtig reguliert sind, oder?
Es ist halt nichts reguliert. Dadurch gibt es aber halt auch sehr, sehr viele Player, die es halt nicht sehr, sehr genau nehmen mit dem ganzen Zeug, was sie da eigentlich verkaufen. Die es halt für die, auf gut Deutsch, wie man früher so schön gesagt hat, schnelle Mark einfach machen.
Ja.
Ich habe sehr, sehr viele Webseiten in letzter Zeit gesehen mit CBD-Ölen zum Beispiel, die da mit den verrücktesten Heilsversprechen angepriesen werden, was halt einfach de facto verboten ist. Mhm. Wo dann irgendwie eine Company dahinter steht, eine Hongkong-Holding irgendwie oder sonst irgendwas gemeldet, ja, und der Mensch dahinter sitzt irgendwo in Dubai, also nicht greifbar, verschickt es dann hier über irgendeinen Fulfillment-Service halt, was dann halt für die Behörden der Ansprechpartner im Zweifelsfall wäre.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man sich als Fulfiller so einen Schuh anziehen muss, aber gibt es sicherlich. Auch aus Unwissenheit logischerweise. Mhm. Und so gibt es da halt einfach so viel Wildwuchs, finde ich, der die ganze Branche teilweise halt in so ein Licht drückt, das sie eigentlich nicht verdient hat. Weil
im Gegenteil.
Dann gibt es Menschen eben, die kaufen sich so ein CBD-Produkt und am besten ist es dann noch dazu sowas wie, es gab ja mal dieses Hanfsamenöl im Prinzip, was von der Aufmachung her verkauft wurde wie ein CBD-Öl, was auch zu einem Preis verkauft wurde wie ein CBD-Öl.
Ja.
Ich kann jetzt leider keinen Namen vom Hersteller nennen, aber ich glaube, wir wissen zumindest beide, über wen wir reden. Das ist ein sehr großer medizinisch anmutender Nahrungsergänzungsmittelhersteller, der sehr auf alte Menschen speziell geht und Apothekenumschau anzeigen und so. Und da einfach mal 10 Milliliter Hanfsamenöl für 40 Euro vercheckt hat. Ja. Und da war noch nicht mal 1% CBD drin.
Ja.
Und solche Dinge können einfach nur passieren, wenn nicht klar geregelt ist, nach welchen Richtlinien so ein Produkt halt gebaut werden muss und produziert werden muss und was da einzuhalten ist.
Ja.
Also wir jetzt von unserer Sicht aus legen sehr, sehr viel Wert auf Transparenz, was diese Dinge angeht. Wir haben auf jeder Packung einen QR-Code, wo man direkt aufs Analysezertifikat auf der Webseite geleitet wird, einfach damit der Kunde auch direkt sehen kann, okay, was kaufe ich da eigentlich? Was habe ich da jetzt gerade online gekauft bei uns im Online-Shop zum Beispiel? Ja? Klar, auf der Webseite ist das Analysezertifikat auch, aber es gibt halt auch eben leider ganz, ganz viele Hersteller, da denkt man sich so, ja, und was ist denn da jetzt drin? Wie viel Prozent sind es denn tatsächlich? Welche anderen Cannabinoide sind noch drin? Sind da Schadstoffe drin? Also auch das, ich finde es extrem wichtig, dass auf Schadstoffe getestet wird, weil wenn ich irgendwelche Quecksilber- oder Arsenrückstände da drin habe, gerade jetzt im Inhalationsbereich ist es dann schon wirklich nicht mehr lustig.
Ja, ja.
Auch wenn ich über längere Zeit ein CBD-Öl nehme, wo jetzt irgendwie sowas mit drin wäre, das multipliziert sich halt auch immer mehr in der Leber.
Ja.
Und kann letztlich gesundheitliche Schäden verursachen. Aber wie gesagt, klar, solange es da keine wirklich strikten gesetzlichen Vorgaben gibt, wie ich das irgendwie kommunizieren muss, wird es halt auch nicht jeder tun, logischerweise.
Würdest du gerne, oder gab es Überlegungen, Studien zu machen mit den Produkten, die auf den Markt kommen? Also das war von mir ein relativ naheliegender Gedanke und der zweite Gedanke war dann aber direkt, wow, das ist wahrscheinlich relativ teuer.
Ja, das ist tatsächlich genau der Knackpunkt. Ich habe es vorhin ja schon bei dem Terpenz-Med-Thema kurz angesprochen. Studien, ja, sehr gerne. Wir verlassen uns momentan hauptsächlich auf die Studien unserer Terpenhersteller, also jetzt eben Ebner.
Also da gibt es Studien von denen, also von den Herstellern gibt es sozusagen schon
Studien. Da gibt es eh schon Studien, auch im Zusammenhang mit Cannabinoiden und Terpenen eben. Ist halt Israel-basiert eben, da sind sie ja eh schon wesentlich weiter, was die gesamte Gesetzgebung im Cannabis-Bereich angeht.
Ja, ja.
Da ist wesentlich mehr möglich, auch im Forschungsbereich. Es wird auch schon sehr tiefgehend geforscht, eigentlich noch viel tiefer gehend als in USA zum Beispiel.
Ich habe da die wildesten Sachen gehört mit KI und auf den Körper abgestimmt zu 100% und die wildesten Sachen, ja.
Exakt. Und andererseits, es gibt natürlich jetzt speziell im Terpenbereich auch schon sehr, sehr viele Studien, zum Beispiel um eins der mächtigsten Terpene, die auch in Cannabis tatsächlich vorkommen, zu nennen, Beta-Karyophyllen. Beta-Karyophyllen kommt tatsächlich in eigentlich wirklich jeder Cannabis-Sorte in einem sehr großen Anteil vor. Wenn man jetzt Beta-Karyophyllen, wir gehen nachher mal kurz rüber ins Labor, dann kannst du mal dran schnüffeln.
Okay.
Wenn man das so riecht, man kommt nicht drauf, dass das auch nur irgendwie geruchsbildend sein könnte, jetzt speziell für Weed so oder für Cannabis. Was eigentlich relativ unspektakulär riecht. Das ist so ein leicht pfeffriges Aroma irgendwie. Ist auch ansonsten einer der Hauptträger tatsächlich von Beta-Caryophyllene als Monoterpin, ist schwarzer Pfeffer. Mhm. Witzigerweise werden die Zollhunde, die Drogenspürhunde, werden genau auf Beta-Caryophyllene getrimmt.
Also die Zollhunde, die auch nach THC-Gras sozusagen
suchen? Die suchen nur nach Beta-Caryophyllene. Weil einfach jedes Gras hat halt einfach nur mal Beta-Caryophyllen als Terpen mit drin und das ist halt das, was die Hunde riechen.
Das ist ein mega interessanter Side-Fact auf jeden Fall.
Das eröffnet auch viele Möglichkeiten. Man kann mal recherchieren, es gibt Terpene, die andere Terpenprofile blocken und sowas. Vielleicht mal einlesen.
Vielleicht.
Genau. Okay. Ja, und Beta-Caryophyllen, um jetzt auch die pharmakologischen Wirkungen zu kommen, ist tatsächlich schon relativ gut erforscht, schon auch sehr lange erforscht, hat stark antientzündliche Wirkungen tatsächlich, war auch eins der Hauptprofilbestandteile eben bei dieser Ebner-Studie zu Covid. Und wir haben tatsächlich auch noch in der Produktpipeline eben, gerade wenn es um Beta-Caryophyllen geht, Salben. Speziell eine Tattoo-Salbe, die wir eben auch unserem Schmetterlingsjungen Pascal unter anderem zur Verfügung gestellt haben und der seitdem sagt so, okay, mein Hautbild ist dadurch so viel besser geworden und ich weiß nicht, inwieweit ich die Schmetterlingskrankheit jetzt kurz erklären sollte. Es ist halt schon eine Krankheit, die reißt halt immer wieder die Haut auf. Einfach du hast unglaublich viele offene Wunden und das teilweise sogar in der Speiseröhre zum Beispiel. Also Pascal hat mir da schon die unglaublichsten Geschichten erzählt und da muss man echt sagen, das ist ein Schicksal, wenn einen das ereilt. Wow, also das möchte man echt nicht erleben müssen.
Ja.
Von dem her so auch uns ein absolutes Anliegen, in der Richtung was machen zu können. Es ist aber natürlich auch ein Faktor, aus sowas eine After-Sun-Creme zum Beispiel zu machen. Wir werden es jetzt als Tattoo-Salbe einerseits verkaufen und auch eben als Wund- und Heilsalbe mehr oder weniger. Insoweit man das so anpreisen kann, ist halt dann auch wieder eine Frage, ob es dann nicht zu medizinisch ist. Das ist gerade noch in rechtlicher Abklärung. Aber als Tattoo-Aftercare geht es auf jeden Fall, sagen wir es mal so.
Ja.
Und also ich kann da jetzt auch wieder nur aus einer, um Praxisbeispiel zu nennen, aus einer eigenen Erfahrung berichten. Meine Frau hatte, man kennt das am Fingergelenk im Winter, mal so eine offene Stelle, weil die Haut so trocken war. Und ich meinte so, weißt du was, probier doch einfach mal hier unser Repair-Balm aus und hab hier so ein bisschen was drauf. Und das war wirklich nur eine minimalste Stelle, die offen war. So lass es 2 Quadratmillimeter gewesen sein, maximal. So nach 3-4 Stunden meinte ich so, hey, wie geht's denn eigentlich dem Finger? Und dann haben wir wirklich, wir mussten suchen, wo diese Stelle genau war, weil das einfach schon zu war. Also Beta-Caryophyllen hilft der Haut so unfassbar zu heilen. Es ist wirklich Wahnsinn. Und dazu gibt's halt tatsächlich auch schon ausgedehnte Studien, die schon vor Jahren auch gemacht wurden, eben an lebenden Tieren und so weiter. Es sind dummerweise Tierversuche, klar, aber anders kannst du sowas auch nicht letztlich feststellen. Es ist halt nun mal eine medizinische Studie.
Ja.
Und da wurde eben auch ganz klar festgestellt, dass Beta-Caryophyllen unfassbare Kräfte, gerade wenn es eben um die Aktivierung der Selbstheilungskräfte der Haut geht, unterstützen kann.
Das ist also nach wie vor für mich extrem beeindruckend, diese vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Also wir sind von Inhalatoren über Cremes, und vieles weiter noch Sprays und so weiter, zum Teil dann natürlich auch in Edibles, dass man es irgendwie mit verbacken kann, mit verkochen.
Lebensmittel ist genau das Nächste, was noch auf dem Plan steht. Unter Hemp Sweets, wir sind gerade dabei, Bonbons zu entwickeln. Planen dann auch tatsächlich dieselben Tastes als Bonbons und als Inhalatoren rauszubringen. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Da gibt es einerseits ist was mit Mango geplant und andererseits mit Cherry, also wahrscheinlich Cherry Kush und Mango. Schauen wir mal, was es dann genau wird. So Mango oder sowas in der Richtung, vermutlich vom Grund Cannabis-Profil her. Und sind da jetzt gerade mit einem Bonbon-Hersteller am Entwickeln tatsächlich. Einfach auch, um da nochmal was zu schaffen, was einerseits halt Lifestyling natürlich funktioniert, andererseits aber halt auch eben wieder einen Mehrwert einfach für den Menschen hat und in dem Fall auch sehr einfach zu konsumieren ist.
Ja.
Ist natürlich auch der Gedanke, vielleicht so Autobonbons mit einem gewissen Fokuseffekt zum Beispiel oder auch einen gewissen Energy-Effekt eben zu schaffen, dass man beim Autofahren vielleicht ein bisschen konzentrierter und wacher bleibt und, und. Also da sind auch unterschiedlichste Anwendungen möglich, ohne dass man dann extra inhalieren müsste zum Beispiel.
Ja, ja. Ja, vielen Dank für die unfassbaren Einblicke und wirklich mannigfaltigen Anwendungsformen.
Ich könnte noch eine Stunde machen.
Problemlos. Davon gehe ich auf jeden Fall aus und bei Gelegenheit führen wir das auch bestimmt mal fort. Danke auf jeden Fall nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast für die wirklich sehr, sehr interessanten Einblicke in die in die Welt der Terpene.
Sehr gerne.
Ich denke, dass das so auch irgendwie in den Titel einfließen wird. Und dann bin ich sehr gespannt, was in den nächsten Monaten und Jahren bei dir noch passiert und bin mir sicher, dass wir auch dann nochmal irgendwann wieder eine Folge machen werden. Vielen Dank.
Auch das sehr, sehr gerne natürlich. danke für deine Zeit und die Möglichkeit, hier eben ein bisschen was über Terpene auch mal loszuwerden. Man merkt, es ist ein Thema, das mich wirklich sehr begeistert, wo ich sehr tief drin bin.
Ja.
Wie gesagt, also ich könnte auch einen ganzen Tag da, glaube ich, drüber reden. Und das ist auch ein schier unerschöpfliches Feld, einfach über das man auch tagelang reden kann.
Ja, ja, ja.
In diesem Sinne schauen wir mal, wann Part 2 stattfindet.
Streng genommen Part 3, aber.
Oder Part 3 sogar, ja.
Je nachdem.
2a, wie auch immer.
Genau. Bis dahin, Jens, mach's gut. Alles Gute und viel Erfolg.
Danke dir.
Danke.
Bis bald.
Bis bald, ciao.